Herzlich gefreut auch über euren Lobpreis. Da sollten wir später noch vielleicht etwas Fortsetzung machen. Ich habe für heute Morgen eigentlich ein Thema. Ein Thema von verschiedenen Seiten will ich das beleuchten. Es geht um Berufung, um den Ruf Gottes. Berufung. Und werde das aufteilen in Berufen zur Dankbarkeit und dann auch Berufen zur Gemeinschaft. Ich habe gestern noch dann ganz persönlich für mich, habe ich mal eine Liste gemacht. Habe ich sie da? Ja, die habe ich ja. Das ist jetzt nicht das Predigtthema, das wäre viel zu viel. Aber ich habe gestaunt, wie viel die Bibel über Berufung sagt. Ich habe immer sonst sofort an Berufung gedacht, irgendwie der Ruf Gottes in den Dienst, im Predigen, Weltevangelisation. Das ist richtig, das bleibt auch so. Aber die Berufung von Gottes Seite ist so vielfältig. Unser Text wird damit anfangen heute, Apostel Paulus, berufen zum Dienst. In dem Text kommt dann auch vor, wir sind berufen zur Gemeinschaft. Und dann habe ich in der Konkordanz nachgeblättert und dachte, jetzt habe ich wieder Predigtstoff für die nächsten lange Zeit. Wir sind berufen zur Herrlichkeit mit Gott. Halleluja. Wir sind berufen aus der Finsternis zum Licht. Wir sind berufen, das sind alles Bibelstellen, Hebräer jetzt zum Beispiel, berufen zur Heiligung. Wir sind berufen zu einem kraftvollen Leben. Wenn auch äußerlich vielleicht Schwachheit dasteht, aber wir sind berufen zu einem kraftvollen Leben. Berufen zur Treue. Das sind alles Themen, darüber möchte man am liebsten jetzt anfangen zu predigen. Geht nicht, ich werde auf zwei mich konzentrieren. Berufen zur Standhaftigkeit. Berufen, das Wort Gottes zu predigen, das hatten wir schon gehabt. Und dann kommt etwas, was mir eigentlich gar nicht im ersten Moment passt, aber die Bibel spricht sehr viel davon, berufen zum Leiden. Ich werde das heute nur streifen. Berufen zum Leiden. Berufen zum Segnen. Berufen, um in der Erkenntnis, im Wort Gottes zu wachsen. Berufen zur Hoffnung. Wir sind berufen zu seinem Reich, zum ewigen Leben, zum Erben. Berufen zum Siegen und ganz zum Schluss im Neuen Testament, da steht, wir sind berufen zum Abendmahl des Lammes. 20 Berufungen und ich bin überzeugt, das ist nicht alles. Das war nur gestern Abend noch schnell so entstanden, handschriftlich festgehalten. Wir sind berufen. Berufen. Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann fängt das Wort Gottes eigentlich von Gottes Seite her mit dem Ruf an. Wir wissen, der Anfang ist, Gott sprach. Ist ja eigentlich auch ein Ruf. Er rief das Licht. Und es war Licht. Aber der erste Ruf Gottes ging an den Menschen, Adam. Und wenn wir das übersetzen, Adam heißt zu Deutsch Mensch. Gott rief, nachdem der Sündenfall geschehen war, als allererstes den Menschen, Adam, wo bist du? Und Gott hat ganz genau gewusst, wo er steckt. Wo hat sich ja in den Büschen oder wo versteckt. Aber wo bist du, wo stehst du innerlich? Adam, Mensch. Und ich möchte das heute Morgen so als Anfang auch sagen, es ist keine Evangelisation und vielleicht doch ein bisschen. Mensch, ihr Lieben, wie ihr auch heißen mögt, woher ihr auch gekommen seid, Feriengäste, ich bin auch ein Feriengast. Gott weiß ganz genau unsere Situation, woher wir kommen, wohin wir gehen und er weiß ganz genau, wo wir stecken. Nicht jetzt hier in diesem wunderschönen Saal, aber wo wir stecken innerlich, ob wir uns verstecken, ob wir Gott entweichen, fliehen wollen, wo bist du, Adam? Gott hörte nicht auf zu rufen, und das auch jetzt nur erstmal Einleitung. Kain, der Brudermord an Abel, kaum war dieses Unglück wieder geschehen, ist es Gott, der ruft. Es war nie der Mensch, der von sich aus zunächst gerufen hat. Es war immer Gott, Kain. Wo ist dein Bruder Abel? Und stolz und ablehnend sollte ich meines Bruders Hüter sein. Jawohl, sollst du. Wo steckst du, Kain? Dann hat Gott weitergerufen den Abraham. Abraham, das ist beeindruckend, wie Gott in eine finstere Sache hineinspricht. Denn es war Nacht, sagt die Bibel. Es war dunkel. Abraham, komm aus deinem Zelt, aus deinen selbstgemachten Tüchern heraus und kannst du die Sterne zählen? Ich weiß nicht, ob Abraham angefangen hat, Sterne zu zählen. Ich habe mal versucht zu zählen. Ich komme nicht auf viel. Und dabei gibt es Milliarden von Sternen. Unzählbar. In einem Buch habe ich gelesen, dass man, die Erde ist ja rund, eine Kugel, man von der einen Seite der Halbkugel höchstens beim idealsten Verhältnis mit bloßem Auge höchstens 3000 Sterne zählen könnte in der Nacht. Alles andere verschwindet in Sternennebel. Es gibt Milliarden und Milliarden von Sternen. Abraham, komm heraus aus deiner Begrenztheit, aus deiner Dunkelheit. Zähl die Sterne, fang an, dich auf die Verheißungen Gottes zu berufen und du wirst stark werden und ich will dich groß machen. Du sollst ein Licht und ein Zeugnis sein in dieser Welt. So möchte ich das als Anfang sagen, der Ruf Gottes, der verändert alles. Die Dunkelheit wird Licht, das Verzagte wird mutig, Gott ruft und Gott ruft auch heute. Eine Frage, die habe ich vielleicht schon mal gestellt und ihr wisst es doch sowieso. Wie alt war denn Mose, als er gerufen wurde? Ja, ich höre zwei Sachen. Ich will euch nicht plagen damit. 40 stimmt nicht. Nee, 80 stimmt. 40 Jahre war er ja am Hofe vom Pharao. Da hat er ja auch den Ägypter erschlagen. Und dann kam 40 Jahre genau das Gegenteil. Nicht Pracht und Luxus, sondern kam die Wüste. Und dann brannte plötzlich ein Busch. Mose hat gar nicht lange darauf geachtet, aber dann plötzlich merkte er, da sollte doch längst verbrannt sein und der brennt immer noch. Und dann macht er sich auf und dann diese Stimme, zieh deine Schuhe aus, heilig Land. Und Gott fing an zu sprechen und Gott rief ihn und gab ihm einen Auftrag. Und Mose sagte, nein, wer bin ich? Ich kann doch diesen Auftrag nicht erfüllen. Und Mose gebrauchte diesen Mose, der sagt, im Englischen heißt es, I am a nobody. Ich bin wirklich nichts. Nimm wen du willst, aber nimm nicht mich. Einen 80-Jährigen. Gibt es heute Morgen jemand, der so um die Richtung geht? Ah, ich denke hier vorne, wir sind in guter Gesellschaft. Ich werde dieses Jahr 75. Ich gehe auch darauf zu. Und freue mich an dieser Bibelstelle. Mit 80 Jahren fing für Mose das Leben erst an. Mit 80 fing es an. Davor, die 40 Jahre am Königshof, das war schon High Life. Das andere war so die Endstation, 40 Jahre Wüstenwanderung. Und Gott rief ihn. Ich freue mich, wir müssen nicht warten auf 80, das wäre schade, wenn wir das tun würden. Aber wir sollten nicht mit im Alter anfangen zu resignieren, ihr Lieben. Da sollten wir erst recht sagen, Herr, du bist stark, du bist mächtig. Mit 80 ein neues Feuer, das auflodert und das brennen soll. Das ist Berufung. Das ist Berufung. Ich habe die seltsamste Berufung für mich, es gibt sicherlich noch andere seltsame Dinge, aber die seltsamste Berufung, die war ohne Worte in der Bibel geschrieben, in 1. Könige 19, wer es nachschauen will, kann ja da ein bisschen blättern, 1. Könige 19, Vers 19 bis 21, da ist dieser Elisa, den verwechselt man immer, Elia und Elisa, Elisa war der Nachfolger, für die Nachschlagen, 1. Könige 19, Vers 19. So kann man es nicht merken. Dieser Elisa, der war, ich weiß nicht, die Bibel sagt, kein Alter. Ich formuliere das so, der war im besten Mannesalter. Wann ist das? Lassen wir sein. Aber er war in der besten Kraft seines Lebens, denn die Bibel sagt, er pflügte, nach Lutherdeutsch, er pflügte mit 12 Jochochsen. Ein Jochochsen, das sind zwei. Wenn ich das so wörtlich übernehme, dann pflügte er mit 24 Ochsen. Ich habe heute die Elberfelder Bibel bei mir und da habe ich eine Lösung gefunden. Da steht es nämlich ein bisschen anders. Er pflügte mit 12 Jochochsen, die hintereinander gingen. Und er war der Letzte, er war der Chef. Also das leuchtet mir schon ein bisschen besser ein, als mit 24 Ochsen zu pflügen. Also er war ein starker Mann. Wie ein Kleiderschrank stemmte er den Pflug in die Erde und machte die Erde fruchtbar. Und mitten in dieser harten Arbeit kommt Elia, ein alter Mann, ein alter, ausgedienter Prophet, immer noch im Dienst, und zieht seinen Mantel ab, seine Jacke oder sein Mantel, und legt diesen Mantel den Elisa über. Und es wird kein Wort gesprochen. Es war nur ein Zeichen. Und Elisa erkannte augenblicklich den Ruf Gottes in dieser Handlung. Er legt den Prophetenmantel ab und fordert mich damit auf, ihn anzunehmen. Also Gott redet auf verschiedene Art und Weise aus dem Feuer. Gott redet durch sein Wort am allermeisten. Er kann durch Träume und Visionen reden. Das hören wir aus der arabischen Welt heutzutage sehr oft. Gott redet auf mancherlei Art und Weise. Wichtig ist es, dass wir den Ruf Gottes nicht verpassen. Also Elisa, er war in diesem Alter und dann hat er den Pflug zerschlagen, hat Kleinholz draus gemacht, hat Steine zusammengetragen, einen Altar aufgebaut und hat sein ganzes Leben Gott geweiht. Wisst ihr, das war der Mann in der Bibel, der einen doppelten Segen bekam. Der Ruf Gottes verändert alles. Von Jeremia, damit ich diesen Bogen so abschließen kann, Jeremia, von ihm heißt es, er war sehr, sehr jung, als Gott ihn rief. Sehr, sehr jung. Und als Gott ihn rief, hatte er die Ausrede gehabt. Mose sagte, ich bin zu alt. Nimm, wen du willst. Jeremia, was sagte er? Ich bin zu jung. Typisch. Den Ruf Gottes möchte man ausweichen, aber Gott lässt nicht locker und rief einen Jeremia. Ich werde diesen ersten Teil gleich sein lassen. Noch zwei Dinge, die ich loswerden möchte. Von Paulus heißt es, er schnaubte. Er schnaubte gegen die Christen. Ist auch Lutherdeutsch. Er schnaubte. Er war nicht erkältet. Sondern die Meinung ist die, er war so wütend, dass er schnaubte wie ein Raubtier. Und er machte sich auf und ging hin und setzte diese Leute ins Gefängnis. Wie eine Bestie verfolgte er sie und schnaubte. Ein undenkbarer Reichsgottesarbeiter. Unglaublich. Und Gott sagt, dieser, der soll mir ein auserwähltes Rüstzeug sein. Was ich damit sagen will, Gott ruft. Und der Ruf Gottes verändert alles. Auch bei einem Saulus, der zu einem Paulus wurde. Ich dachte, wenn ich das hier gerade vielleicht mal stehen lasse, ich möchte auch ganz kurz sagen, ich war 12 Jahre alt, als Gott mich rief. Das war in Norddeutschland, in Bremen, wer da vielleicht mal war und wer vielleicht noch den Bruder Gerhard Klemm kennt von früher, das war mein Pastor in Norddeutschland, in Bremen. Und da war, das war der zweite Pfingsttag, viele Jahre zurück. Da war ein Jugendanlass und er hat gepredigt und da ging es mir durchs Herz. Und ich erkannte, ich weiß nicht, was gepredigt wurde, aber ich erkannte mit 12 Jahren, ich bin ein Sünder, durch und durch verdorben. Dabei habe ich gar nicht, wenn ich überlege, Schlechtes, so großes Schlechtes getan, aber ich habe erkannt, ich kann so nicht vor Gott bestehen. Und dann war ein Aufruf, wer kommen will, der sollte nach vorne kommen. Damals hat man sich noch hingekniet, auch noch in einer Pfingstgemeinde. Ja, das waren gute Zeiten, muss man nicht nachmachen. Die Haltung äußerlich ist nicht wichtig, die innere Haltung ist entscheidend. Wir saßen, waren da vorne etwa 10 junge Leute und haben gebetet, Gott um Vergebung gebeten. Und währenddem wir das taten, währenddem ich das tat, da wurde es mir auf einmal ganz klar, jetzt hat Gott dir vergeben. Und ich wurde innerlich so froh und so glücklich, ich wusste jetzt, Jetzt bin ich ein Kind Gottes. Das muss man erlebt haben, das muss man wissen. Und als das geschehen ist, auch wenn es eine Pfingstgemeinde war, ich komme von den Methodisten eigentlich, der Hintergrund durch meine Eltern, man hatte nicht was von Geisteserfahrung und so weiter da gehabt. Und was ich dann erlebte, war auch nicht eine riesengroße Sache, aber mir war das solch eine Hilfe. Ich wurde, während ich auf den Knien war, wurde ich an ein Bild erinnert aus einer Kinderbibel. Also heute würde man sagen, ein Bild, ein Gesicht und so. Aber es war eine Erinnerung an ein Bild aus einer Kinderbibel, wie Jesus unter seinem Kreuz zusammenbricht. Und ich hatte diesen starken Eindruck, das war nur so schemenhaft alles, ich hatte diesen starken Eindruck, Jesus fordert mich auf, ihm das Kreuz tragen zu helfen. Ich habe es nicht am gleichen Tag gesagt, aber ich bin dann etwas später zu meinem lieben Pastor Klemm gegangen und gesagt, du weißt, wenn ich mal groß bin, dann war ich ja 12. Wenn ich dann mal groß bin, dann will ich das Evangelium verkündigen. Der Ruf Gottes. Und da muss ich noch etwas einflechten. Ich war von Kindheit an war ich sehr, sehr gehemmt. Wenn ich mit meinen Kollegen so 3, 4, da war ich der Held. da war ich gut drauf. Aber in einer größeren Gruppe, so wie heute zum Beispiel, das ist noch eher eine kleinere Gruppe, da konnte ich nicht öffentlich sprechen. In der Schule, da war das so, wenn der Lehrer was fragt und man sollte die Antwort an die Tafel schreiben, eine Rechenaufgabe, und dann erklären, wie kam man da zu dieser Lösung. Ich habe mich nie gemeldet, ich habe die Antwort ziemlich schnell gewusst. Aber wisst ihr, warum ich mich nicht gemeldet habe? Ich hatte Angst, der sagt, Sigi, komm da vorne, sag mal, wie du das gemacht hast. Vor Leuten stehen, das war für mich das Allerschlimmste. Und meine Brüder wussten das. Und als ich dann später mit 19 Jahren und noch später etwas dann den Entschluss gefasst hatte, zur Bibelschule zu gehen, die mich kannten, die sagten, der Arme, da ist irgendetwas falsch. Und was passiert ist, weiß ich selber nicht. Weiß ich selber nicht. Aber Gott hat diese Hemmungen nicht wunderbar auf einmal irgendwie sensationell für mich. Aber ich weiß heute nicht, was passiert ist. Heute kann es nicht groß genug sein, das Evangelium zu verkündigen. Ich war mal mit dem Werner Kniesel, waren wir in Korea, beim Yonggi Cho. Und dann durften wir auch mal eine Bibelstunde leiten. Es war keine gewöhnliche Bibelstunde, waren etwa 10.000 Leute. Und dann hieß es, ja, die Brüder aus der Schweiz, die predigen das jetzt auch. Hat mir gefallen. Ich meine, nein, lieber, ich hoffe, ihr versteht nicht recht, was ich damit meine. Ich wollte nur sagen, ich war so gehemmt. Ich brachte dann vor Menschen kein Wort raus. Bei Kollegen im Freundeskreis ja. Aber Gott hat etwas verändert. Gott ist ein gnädiger Gott. Er ruft und dann gibt er auch die Gnade zu diesem Ruf. Das ist unser Gott. Ich merke gerade, ich habe meinen Text ja noch gar nicht gelesen, oder? Das muss ich jetzt aber nochmal nachholen, denn das geht jetzt hier den Text weiter. In 1. Korinther Kapitel 1, ich lese von Vers 1 bis Vers 9. Eben um die Berufung. Paulus, berufener Apostel, Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Ihres und unseres Herrn, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt ein schöner Abschnitt. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr reich gemacht worden in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Er wird euch festigen und wird bis ans Ende euch festhalten, untadelig, bis an den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, und jetzt kommt es wieder mit der Berufung, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in der Gemeinschaft meines Sohnes Jesus. Entschuldigung, ein Fehler. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Warum ich das erinnert wurde, dass ich das noch lesen sollte? Der Text fängt an, Paulus, berufener Apostel. Das ist uns klar, der war berufen, der ist durch die Welt gezogen, hat Gemeinden gegründet. Wisst ihr, was Sosthenes war? Das ist wieder der nächste, im gleichen Vers, das nächste. Paulus, ein berufener Apostel und Sosthenes, der Bruder. Wisst ihr eine Geschichte von Sosthenes aus der Bibel? Man, Paulus kennt man. Paulus war ja berufen, aber hier in diesem Text, wenn man das richtig liest, Sosthenes war auch ein Berufener zu einem anderen Dienst, aber er war auch ein Apostel. In dem Sinn, ein Gemeindeleiter war er. Man liest in der Bibel von Sosthenes, er hat einmal die Brüder verteidigt und aufgenommen und dann kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten und dann haben sie den Sosthenes genommen und haben ihn öffentlich verprügelt. Und der große Gallion, der hatte zugeschaut und hatte gefallen daran, dass das Sosthenes verprügelt wird. Das steht in der Bibel von Sosthenes. Das ist das Einzigste. Ich hatte erst noch gesagt, berufen zum Leiden. Paulus, ein Berufener, der Große, zu dem wir alle hochschauen und sagen, ja, so möchte ich auch berufen sein. Aber nicht wie Sosthenes. Sosthenes war auch berufen, aber er hat die Schmach Christi getragen. Und er ließ sich verprügeln für seinen Bruder. Und hat sich schützend vor ihm gestellt, dass mit in dieser Zeit der Paulus frei ausgehen konnte. Berufen zum Leiden. Ich mache jetzt hier einen zweiten Schritt und komme zu der Berufung der Dankbarkeit. Wir sind berufen, all das, was wir heute schon gehört haben, aber ich möchte jetzt mich konzentrieren, berufen zur Dankbarkeit. Die Bibel sagt, dass wir alle Zeit Gott danken sollen, für alles. Oder opfere Gott den Dank, der ihm gebührt. Paulus sagt, und dieser Satz ist mir jetzt ganz wichtig, ich danke meinem Gott für euch alle Zeit. Können wir das heute Morgen hier gegenseitig uns zusprechen? Natürlich so, wenn man aufgefordert wird, dann machen wir das. Aber einer der wichtigsten Punkte, die ich euch heute Morgen weitergeben möchte, bei all dieser Fülle, ist die Dankbarkeit für den Bruder, für die Schwester, für die Gemeinde. Paulus war nicht anwesend. Er hat ja den Brief geschrieben, aus irgendeiner gewissen Entfernung. Er hat an sie gedacht, er kannte sie zwar, und er sagt, ich danke meinem Gott für euch alle. Wenn ich jetzt hier bin und an die Geschwister in Thun denke, dann weiß ich ziemlich genau, da sitzt die Gruppe da, oben ist der Balkon, da sitzen sie auch, und man weiß ganz genau mit der Zeit, wer wo sitzt. Und wenn ich so im Geist vielleicht mal durchgehe, ich habe mich heute Morgen im Zug gefragt, war ja nicht so lange die Zeit im Zug, aber habe ich mich gefragt, könnte ich das sagen, wenn ich an Thun denke? Leute, die mir ziemlich nahe stehen, ich danke meinem Gott für euch alle. Ich war in der Gemeinde 25 Jahre in Thun. Wisst ihr, was mir in den Sinn kam? Ich danke meinem Gott für die allermeisten. Aber Paulus sagt, ich danke meinem Gott für alle. Auch für die er vielleicht gar nicht so großen Grund gehabt hätte zu danken. Ein Geheimnis. Je besser man sich kennt, und das hoffe ich, das ist nicht die letzte Wahrheit. Ich sage noch heute was anderes. Aber je besser man sich kennt, desto schwieriger wird es, füreinander dankbar zu sein. Habe ich zu viel gesagt? Vielleicht ist das eine Ermahnung. Wir sagen das so schnell dahin, ich liebe die Gemeinde. Und das ist richtig und das sollten wir tun. Wir sind dazu berufen, das zu tun. Ich danke meinem Gott für euch alle. In Deutschland, das war so der Bruder Klemm, von dem ich schon gesprochen habe, der zweite ältere Herr, der mein Leben geprägt war, hatte damals, der schon lange beim auch schon gestorben und beim Herrn Hermann Ditter. Kennt jemand den Namen? In Deutschland noch bekannt, ja. Ein lieber Evangelist aus Ostpreußen damals. Da war, als ich dann auch in die Schweiz kam, von der Bibelschule, da hat er mal auch in Thun gedient und er kannte mich. Und dann sagte er ein Wort. Und er merkte, dass ich da mit jungen Leuten zusammen war und dass wir das sehr fröhlich waren und eine gute Gemeinschaft hatten. Er hat mir mal gesagt, wenn du in eine Gemeinde mal kommst, wo du der Leiter sein wirst, dann wirst du die erste Zeit wirst du sein wie ein Engel. Die Leute sind dankbar, dass du gekommen bist, sie schätzen dich und du bist ein Engel für sie. Nach einer gewissen Zeit, da werden sie merken, ja, ein Engel, es ist doch nicht der Bruder Schack. Ein Engel, dann wirst du ein Mensch, sagte mir der Hermann Dittert. Und wenn du lange Zeit, eben gesagt, 25 Jahre tun. Wenn du lange Zeit in der Gemeinde bist, dann sagst du noch eine Stufe tiefer. Und das sagte er, ich sprich's nur vorsichtig aus, dann bist du fast wie ein Teufel. Dann bist du der letzte Mensch. Die möchten dich loswerden. Und so weiter. Was gibt es, ihr Lieben? Das ist nicht unser Thema. Wir sind berufen zur Dankbarkeit. Ich mal jetzt noch ein bisschen gerade schwarz. Und dann sagt er, wenn du Glück hast, dann kannst du nach Jahren wieder aufsteigen zu einem Menschen. Das ist der tiefen Stufe. Ein Engel wirst du nie wieder. Ich muss sagen, der Mann hatte eine große Erfahrung. Paulus fährt fort, und das sind diese Verse, die wir schon gelesen haben. Er ist voller Lob und voller Preis über dieser Gemeinde. Ihr habt alle Gnaden gehabt, ihr habt keinen Mangel. Ihr seid innerlich so stark verbunden, ihr wartet auf Jesus Christus und so weiter. Und Christus ist treu, er wird euch berufen und treu erhalten, bis er wiederkommt. Wenn man das so liest, dann hätte man den Wunsch, oh ja, so sollte es in unserer Gemeinde auch sein. So eine Herzlichkeit, solch ein gegenseitiges Vertrauen, einander höher achten, dass wenn Leute hereinkommen, Feriengäste in den Gottesdienst und schauen und sagen, ja, schaut einmal, wir haben die einander so lieb. Das ist die beste Evangelisation. Wenn das geschieht, wenn das wahrgenommen wird von Menschen, nicht nur Feriengästen, auch von der Welt, dann haben sie den Wunsch, da möchte ich auch dazu. Seht, wir haben sie einander so lieb. Ich habe bewusst nur bis Vers 9 gelesen. Ich lese auch heute nicht weiter. Aber wenn ihr das macht, ab Vers 10, könnt ihr mal reinschauen. Ich ermahne euch. Und dann geht es los. Ihr seid noch fleischlich. Ihr solltet schon längst erwachsen sein, aber ihr benehmt euch wie Kinder. Und habt so viel Unordnung in eurer Gemeinde. Ihr seid eingebildet, steht es im Kapitel 4. In Kapitel 5, auch vom 1. Korintherbrief, diese Gemeinde, die er liebt, diese Gemeinde, die er so lobt, da ist Unzucht. Das ist nicht unser Thema. Ich mache einen großen Bogen um dieses Thema herum. Aber da ist Unzucht, da ist es bei euch schlimmer als bei den Heiden, sagt Paulus zu den Korinthern. Kapitel 6. Ja, geht's denn noch, sagt man Bert Oberland. Geht's denn noch? Da ist Zank bei euch in der Gemeinde. Und mit eurem Zank, das könnt ihr nicht alleine schlichten, damit geht ihr noch für weltliche Richter. Seid ihr denn nicht gescheitert? Warum sage ich das jetzt so? Alles von dem Hintergrund her, ich danke meinem Gott für euch. Alle? Allermeisten? Ich danke meinem Gott für euch alle. Das bedeutet nicht, da ist jetzt Schwamm drüber, da ist so viel Unordnung. Also ich muss die Liebhabung gut, will ich mal machen. Nicht so. Wenn Unordnung da ist, das muss angesprochen und aufgeklärt werden und bereinigt werden im Namen Jesu. Aber das alles in dieser Liebe. Diese Liebe, die durchtriebt. Gott wird euch untadelig erhalten. Untadelig, das ist ja das Wort für Vollkommenheit. Ist mir so eine Geschichte in den Sinn gekommen vom Spurgeon, das war so ein bekannter Prediger in England, der Spurgeon. Der hatte gepredigt und dann hatte sich eine Frau für Jesus entschieden und wollte dann, hatte den Spurgeon gefragt, in welche Gemeinde soll ich gehen? Ich möchte gerne in eine vollkommene Gemeinde gehen. In eine vollkommene Gemeinde. Das wäre doch so eine richtig vollkommene Gemeinde. Ich liebe euch alle, vollkommen. Vollkommene Gemeinde, schön. Und Sturgeon, das war ein weiser Mann, der hat ihr gesagt, Schwester, hat er erzählt, diese vollkommene Gemeinde, da wird sie große Mühe haben. Das gibt es auf dieser Erde eigentlich nicht. Das wird einmal passieren, wenn wir beim Herrn sind. Aber hier gibt es das nicht. Aber wir sollten daran arbeiten, alle zusammen. Und dann hat er zu dieser Schwester gesagt, jetzt möchte ich keinen anschauen, sonst fühlt sich jemand nur angesprochen, Schwester, wenn du eine vollkommene Gemeinde findest, dann bitte ich dich, trete ja nicht dieser Gemeinde bei. Denn wenn du das tust, dann hört diese Gemeinde auf, vollkommen zu sein. Harte Post, harte Post. Denn ich bin doch nicht vollkommen. Ich bin ein Sünder, ich bin ein begnadeter Sünder. Ich liebe Jesus Christus und aus seiner Gnade darf ich leben, aber ich eifere danach, dass ich, hört sich auch vielleicht jetzt großartig an, aber ich möchte wirklich Gott wohlgefällig leben. Manches Mal gelingt es, manchmal muss, oh, viel zu oft muss ich sagen, Herr, hilf, reinige und vergib. Und dann tut er das. Er ist an der Arbeit. Und wir sollten auch dranbleiben. Ja? Wie ihr seht, wir haben sie einander so lieb. dankbar füreinander. Vielleicht sagt das doch jetzt hier doch eine Sache, eine Schulklasse, die einen Lehrer hat, das ist ja das Übliche, eine Schulklasse macht den Lehrer zu einem guten Lehrer oder zu einem schlechten Lehrer. Ich drehe es doch ein bisschen spitzes zu auf heute Morgen hier. Die Gemeinde macht aus dem Prediger, den sie hat, einen guten Prediger oder einen schlechten Prediger. Ich erkläre. Bei einer Schulklasse ist es vielleicht besser zu verstehen. Eine Schulklasse, der Lehrer gibt sein Bestes. Er möchte, dass die Schulklasse weiterkommt, dass sie lernt, dass sie die Prüfungen besteht. Und jetzt ist da eine Gruppe von Schülern, Spitzbuben, die haben irgendwas passt ihnen nicht bei diesem Lehrer. Der hat das Gesicht nicht oder irgendwie seine Art oder er ist so streng. Und die rotten sich zusammen, eine kleine Gruppe vielleicht nur, 5, 6 Leute, und sagen, der Lehrer ist doch der Allerletzte. Und alle stimmen zu. Wenn sich das durchsetzt, wenn diese Meuterei in einer Schulklasse um sich frisst, dann kann der Lehrer, das kann der beste Lehrer sein. Der kann machen, was er will. Er kommt aus diesem Makel nicht heraus. Auch wenn er sein Letztes und sein Bestes gibt. Umgekehrt, da ist der Lehrer, der hat irgendwie das Herz der Schüler gewonnen. Sie sagen, unser Lehrer ist der Beste. Er ist der Beste. Dann kann er auch mal was Verkehrtes machen, was nicht so ganz geklappt hat. Die Schüler, die bleiben hinter ihm stehen und sagen, unser Lehrer ist der Beste. Ist das ein bisschen klar geworden, was ich damit meine? Also die Schüler, entweder haben sie eine Liebe zum Lehrer oder eine Ablehnung. Dadurch machen sie die ganze Atmosphäre in der Schulklasse zu einer guten Atmosphäre oder zu einer schlechten Atmosphäre. Das Beispiel jetzt übertragen auf die Gemeinde mache ich gar nicht. Aber das versteht ihr, oder? Wir sind aufgefordert und wir sind dazu berufen, einander zu lieben. Das ist der Befehl unseres Herrn und Meisters. Ich danke meinem Gott für euch alle. Dieser Paulus hat auch nicht immer gejubelt über die Gemeinde. Sehr oft lesen wir, ich habe euch durchgetragen mit Gebet und Flehen. Er schreibt den Korinther einen zweiten Brief und er schreibt, ich habe diesen ersten Brief, diesen hier, den habe ich mit viel, viel Tränen geschrieben. Ich denke an sie, ich bin dankbar. Und da ist doch etwas, Herr, da muss noch was verändert werden. Hilf. Und er hat sein Herz hineingelegt und hat vor Gott geweint und gebetet. Ich danke meinem Gott alle Zeit für euch alle. Und ich komme hier schon zum letzten Punkt für heute, sonst wird es zu viel. Ich habe ja 20 aufgezählt, aber wollte nur 2 daraus herausnehmen. Das ist der letzte Vers hier in unserem Text. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich möchte einige Punkte, vielleicht mehr Beispiele, jetzt erwähnen. Berufen zur Gemeinschaft. Berufen zur Gemeinschaft. Ihr seid berufen. Unter anderem auch zur Gemeinschaft. Das, was heute geschieht, da sind wir voll im Willen Gottes. Gemeinschaft. Mit dem Zug bin ich heute Morgen durch Frutigen gefahren. Und Frutigen ist für mich auch so ein bisschen die Heimat. Damals, als ich von Deutschland kam, von Bremen, von der Schiffswerft, da kam ich nach Frutigen, dieses kleine Dorf, und hatte da viele Jahre in der Fabrik mitgearbeitet. Jedenfalls dort habe ich einen Bruder kennengelernt, Robert Schmidt. Sag nicht, er ist schon gegangen, dein Herr. Robert Schmidt in Frutigen. Er hatte als Hobby eine große Bienenzucht. Er hatte Imker, hat er so nebenbei gemacht. Und der hat mir etwas gezeigt und gemacht und offenbart von Gemeinschaft. Er hatte mal so einen Kasten gebaut, wie ein Aquarium, so ein Kasten wie hier, größer vielleicht noch, und hat in diesen Kasten alles erdenklich Gute für Bienen hineingetan. Blumen, Zuckerwasser und ich weiß nicht was alles. Alles, was eine Biene zum Leben braucht, hat er hineingetan. Er hatte das anscheinend auch von jemandem mal gehört, aber hat es dann nachgebaut. Und dann war der Versuch der, wenn man eine Biene nur ins Paradies, in ein Bienenparadies hineintut, aber sie ist alleine. Die Biene, die hält es nicht aus, alleine. Die Biene wird nach ein paar Stunden schon, wird sie apathisch, Und mindestens nach 24 Stunden ist sie gestorben. Wisst ihr, was die Biene braucht? Unter anderem, sie braucht vieles, aber unter anderem, sie braucht auch die Gemeinschaft. Und wenn man das so sieht, ich habe das auch dann gesehen, einen Bienenschwarm, das da brummt und da summt, ist da, da versteht man kein Wort, das ist manchmal wie vor der Versammlung oder nach der Versammlung. Ihr Lieben, das brauchen wir, diesen Flügelschlag, diesen Kontakt mit unseren Geschwistern. Wir brauchen auch die Ruhe, die Stille, das aufmerksam Zuhören, aber wir brauchen auch diese Gemeinschaft, dieses Summen und dieses Brummen und miteinander Gemeinschaft haben und Austausch. Die Biene, die machen ja so einen komischen Tanz und tauschen mit diesem Tanz ihre Erfahrungen aus und sagen, in diese Richtung, da gibt es Nektar, da musst du hinfliegen. Und einfach dieser Austausch, das brauchen die Bienen zum Leben. Ja, lasst uns von diesen Bienen lernen. Ohne Gemeinschaft, ein hartes Wort, da gehen wir ein, geistlich. Das ist das Allerschlimmste, was uns passieren könnte, ohne Gemeinschaft mit Geschwistern und noch viel schlimmer, ohne Gemeinschaft mit Jesus. Dann bist du bald geistlich tot. Wir brauchen Gemeinschaft mit Jesus in erster Linie. Und wir brauchen auch Gemeinschaft untereinander. Amen. Amen, das ist so lebenswichtig. Ihr seid berufen zu dieser Gemeinschaft. Auch nochmal Frutigen. Da habe ich so einige Beispiele mitbekommen, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Da war ein alter Mann, der war bei 90 Jahren, denke ich. Ist ja noch kein Alter. Aber er war so etwa 90 in der Kirche, in der Landeskirche. Und den Vater kannte ich auch. Der sagte mir mal, ja, er hat in seiner Gemeinde, in der Kirchgemeinde, hat einen 90-Jährigen, der ist jeden Sonntag da. Und dann hat er ihn mal gefragt, weil der Mensch, dieser 90-Jährige, etwas schwerhörig war, da fragte er ihn, Herr, sowieso, verstehen Sie auch, was ich sage am Sonntag? Und er sagt, hä? Und noch etwas lauter wiederholt, verstehen Sie, was ich sage? Nein, sagte er, ich verstehe, das halt auch hier in der Kirche, ich verstehe meistens nicht alles. Undeutlich und so weiter, auch vom Hall. Und dann war der Pastor, der Pfarrer, war ganz überrascht und sagt, Sie sind einer der treuesten Besucher. Und dann soll dieser liebe ältere Herr, den ich nicht kennengelernt habe, der soll seinen Finger hochgehoben haben und sagt, die Gemeinschaft der Heiligen, Herr Pfarrer. Die Gemeinschaft der Heiligen. Das war die Antwort. Sie sind immer hier. Ich brauche die Gemeinschaft der Heiligen. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft. Paulus sagt, ich bin dankbar für euch alle. Ein anderes Beispiel das kann überall passiert sein. Da sitzt ein Pastor zusammen mit jemandem, der nicht mehr so oft in den Gottesdienst kam und sie haben dort ein ganz nettes Zimmer, haben eine Schmiede an, ein Kohlenfeuer brennt oder Holzfeuer brennt dort und sie unterhalten sich und das Gespräch, weil der Pastor ja auch seine Noten loswerden will, dass der andere nicht mehr kommt, das fängt an zu stocken und sie reden eine Zeit lang nicht und gucken sich so ein bisschen an und dann nimmt der Pastor, nimmt mit der Feuerzange, nimmt er das Stück Glut aus dem Ofen heraus, aus dem Schmiede und legt es an den Rand. Das ist was Neues. Und sie gucken dahin und es wird sehr schnell, diese Glut wird schwarz, fängt an zu räuchern und es gibt unangenehmen Geruch. Und sie schauen einfach zu, Predigt ohne Worte. Und da legt dieser andere, der eigentlich wieder in die Gemeinde kommen sollte, da legt ihm dem Pastor die Hand auf die Schulter und sagt, Pastor, ich hab's verstanden, ich komme wieder. Verstanden? Ohne Gemeinschaft, da erkaltet die Liebe. Das brauchen wir und in allererster Linie bezogen auf Jesus. Ich komme noch zu zwei Punkten. Das zweitletzte, der Pfarrer Wilhelm Busch, der ist auch beim Herrn. Das Buch hat er geschrieben, Jesus, unser Schicksal. In irgendeinem Buch, ich glaube in dem nicht, aber sonst hat er geschrieben, wie der Pfarrer Wilhelm Busch, er kommt ja aus dem Ruhrgebiet, Deutschland, war irgendwo in der Schweiz in den Ferien, alleine, bei lieben Leuten, aber alleine. Und hatte dann gedacht, da ist ein Berg, den werde ich doch besteigen. Und dann machte sich auf und ging allein auf diesen Berg zu, hat es auch noch geschafft, damals war er viel jünger, als man ihn von Bildern kennt. Und dann schreibt er, er kam an eine Stelle, kurz vom Gipfel. Das war vielleicht 20 Meter, das ging so auf ein Messerschneide fast, so links und rechts bergab. Und im Ruhrgebiet, da sind die Berge etwas flacher. Und er hatte Bedenken, darüber zu gehen und hat weise gehandelt. Er ist nicht gegangen. Ihm wurde schwindelig da an dieser Stelle. Und zufällig ist aus seiner Gemeinde ist eine Gruppe, die waren in Italien. Auf dem Rückweg wussten sie, der Pfarrer Busch, unser Pastor, ist in der Schweiz und sie fahren mal irgendwie in der Nähe vorbei, besuchen ihn, haben einen Tag, zwei Tage Zeit und sagen, du, wir möchten gerne mit dir eine Bergtour machen. Weißt du was hier? Und er sagte, ja, ich weiß einen Berg. Aber er hat von seinem Missgeschick, dass er es nicht geschafft hat, hat er nichts ihm gesagt. Aber er schreibt das in seinem Buch so ganz herzlich. Sie kamen, sind frisch, fröhlich plaudernd in der Gemeinschaft. Darum geht es ja, Gemeinschaft. In der Gemeinschaft sind sie aufgestiegen, kamen an die Stelle. Der erste ist über diesen Grat gegangen, wie nichts wäre, dieser junge Mann. Der zweite ist hinterhergegangen, der dritte auch, er war der vierte. Und er schreibt, ich bin hinterhergegangen, als wenn nichts gewesen wäre. Er hat es geschafft. Gemeinschaft ermutigt. Gemeinschaft macht auch stark. Ihr Lieben, wir brauchen auf unserer Reise, die auch manches Mal schwierig werden kann, auf unserer Pilgerreise, wie man sagt, da brauchen wir die Gemeinschaft. Wo der eine schwach ist, ist der andere stark und wir dürfen einander ermutigen. Ich schließe mit einem Beispiel, das könnte sein, dass du das kennst. Ja, ich erzähle es trotzdem. Das ist ein Beispiel, das kann man heute noch nachforschen in Oregon, das ist Westen Amerika, USA. Da gibt es die Wälder, die Mammutbäume. Mammutbäume. Mammutbäume gibt es auch in der Schweiz, die wachsen auch sehr oft alleine. Und es gibt verschiedene Sorten. Aber dort in Oregon, da gibt es die ältesten Mammutbäume der Welt. Die werden bis zu 4000 Jahre alt. Als Abraham ausgezogen ist von Ur in Chaldea, da waren das schon richtige Bäume. Die stehen heute noch. In Oregon, ich durfte auch dort sein, habe mir das auch angeschaut. Da wehen manches Mal ganz, ganz kräftige Stürme vom Meer her. Und da werden viele Bäume entwurzelt, aber die Mammutbäume, die stehen seit 4000 Jahren. Die stehen und stehen und sind über 100 Meter hoch, die größten Bäume der Welt. Es gibt viel über die Bäume zu sagen, wie sie, na gut, das lassen wir. Es geht um die Gemeinschaft. Und dann hat man gedacht, wie sehen wohl die Wurzeln aus von diesen Bäumen? Und jemand hat gesagt, wir haben tiefe Pfahlwurzeln, denn das ist auch Dünengegend, Sandgegend, die müssen sehr tiefe Wurzeln haben. Vielleicht 80, 90 Meter tief. Und da hat man nachgeforscht. Und hat gegraben, kam etwa 3 Meter tief. Die Bäume also 100 Meter und dann diese 3 Meter drunter, das ist kein Verhältnis. Hat man festgestellt, die Wurzeln wachsen weiter, aber nicht in die Tiefe, sondern die wachsen aufeinander zu. Und man hat dort Filmaufnahmen gemacht, mit Zeitraffer hat man gemacht und man sieht, wie diese Wurzeln, die ja ganz langsam wachsen, aber wenn man das zeitraffermäßig zusammennimmt, dann sieht man diese Wurzeln, wie die anfangen fast zu vibrieren. Und die suchen unterirdisch, 3 Meter tiefer, da suchen sie einander den nächsten Baum, die Wurzel. Und jetzt komm du mal zu mir. Du bist ein Mammutbaum. Ich bin auch ein Mammutbaum. Wir sind alles Mammutbäume hier. Nicht? Ich möchte nur etwas deutlich machen. Das Geheimnis, ihr seid berufen zur Gemeinschaft, das Geheimnis, dass diese Mammutbäume heute noch stehen, das sind die Wurzeln, die auch in die Tiefe gehen, aber du bleibst mal stehen. Da sind es Sachen, die man gar nicht sieht. Ich sehe jetzt auch nicht mehr. Die man gar nicht sieht, ist auch nicht nötig, dass man es sichtbar machen muss. Aber wichtig ist es, dass es gibt, dass es das gibt. Unterirdisch, da streckt der eine Mammutbaum, sucht die Wurzel des anderen. Bleib mal ruhig stehen. Ja, steck mal aus. Sucht die Wurzel, sucht. Und wenn sie sich unterirdisch, unsichtbar für die anderen Bäume finden, dann geschieht ein Geheimnis, ein botanisches Naturwunder. Die Wurzel fängt an, die wächst ja weiter und du wächst auch weiter zu mir hin. Das ist typisch, das ist Gemeindeleben, aufeinander zuwachsen. Und dann fängt das an, dass sich das so umschlingt. Aber schlussendlich stehen sie so, weißt du? Die stehen so zusammen. Aber unten verbunden. Dankeschön, Mammutbaum. Was ich damit deutlich mache, ist, es ist nicht nötig, dass man das so sichtbar sieht, wie dieses Verbundensein. Aber im Herzen ist es absolut wichtig. Zutiefst verbunden, untereinander, verbunden sein mit Christus. Die Bibel sagt, ihr seid berufen zur Gemeinschaft. Und dabei solltet ihr euch noch lieb haben. Und gut voneinander denken und das Beste übereinander reden, das ist alles biblische Aussagen. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft. Ich mache hier für heute Schluss. Nach diesem Blatt, das ich gestern Abend geschrieben habe, hätte ich noch 18 Predigten. Aber die muss ich noch ausarbeiten. Ich komme mal wieder. Ja, ich möchte beten. Vater, ich sage dir von Herzen Dank, dass du der Rufende bist von Anfang an. Du hast die Menschen gerufen. Adam, wo bist du? Du hast durch die Jahrhunderte gerufen. Du hast die Gemeinde gerufen, Ekklesia, die Berufenen zur Gemeinschaft. Herr, du hast uns gerufen, um dir nachzufolgen, das Wort zu verkündigen, ein Licht und ein Salz zu sein in dieser dunklen Welt. Herr, und von uns aus schaffen wir das alles ja nicht. Da sind wir hilflos, aber wir danken dir für die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte dich bitten, Herr, lass diese Gemeinde in dir weiterhin wachsen. Segne die Geschwister, die heute hier als Gäste da sind. Segne sie in den Ferien. Wir segnen auch von hier aus all die Gemeinden, die jetzt hier vertreten sind. Wir danken dir, dass du gute Gedanken hast für jeden Einzelnen, für die Familien, für die Geschwister, für Groß und für Klein. Und ich sage dir Dank, dass wir unter deinem Segen auch in diesem Tag weitergehen dürfen. Du bist der, der uns auch deine Gemeinschaft zugesagt hat. Wir möchten mit dir verbunden sein und bleiben, unser Leben lang. Bis wir berufen sind oder berufen sein dürfen, würdig zu sein, berufen zum Abendmahl des Lammes. Ich danke dir. Amen.